Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir haben heute einen US-amerikanischen Roman im Programm, dazu einen deutschen Lyrikband. Und gegen Ende der Sendung erklärt uns eine bekannte österreichische Schriftstellerin, was Schreiben mit Erinnerung zu tun hat. Am Mikrofon ist Nora Karches. Henry Hoke lebt in New York. Die Geschichte aber, die er uns in seinem Roman »Ganz wie ein Mensch« erzählt, die spielt nicht an der Ostküste, sondern knapp 4000 Kilometer entfernt in Los Angeles an der Westküste der USA. Dort in den Hügeln der Millionenstadt auf dem Areal rund um den berühmten Hollywood-Schriftzug lebt ein Puma. Und Henry Hokes Roman beruht insofern auf einer wahren Begebenheit, als es in den Hügeln von L.A. wirklich einen Puma gegeben hat. Bis vor 2 Jahren. Dann ist das Tier eingeschläfert worden. Gisa Funk.
Schon der erste Satz lässt einen aufhorchen.
Ich habe noch nie einen Menschen gefressen. Aber heute könnte es soweit sein.
Was für ein Einstiegssatz. Damit ist sofort klar, hier spricht kein handelsüblicher Erzähler, sondern jemand, der unsere Welt aus einer völlig anderen, archaischen Friss- oder Stirbperspektive betrachtet. Oder genauer gesagt, ein wilder Puma, der sich ausgerechnet in einem Park nahe der Filmtraumstadt Los Angeles niedergelassen hat.
Ich weiß, ich lebe unter dem Hollywood-Schriftzug, weil die Wanderer fragen, von welchem Buchstaben würdest du dich runterstürzen? Ich war schon mal oben, aber nachts gehen die Lichter an und man ist von überall zu sehen, also bleibe ich hier unten.
Getarnt in der Sandfarbe der Landschaft bleibt der Puma von den meisten Parkbesuchern unentdeckt und hört so ungewollt ihre Gespräche mit, die Hoke als inneren Monolog wiedergibt. Dieses tierische Gedankenprotokoll liest sich zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, weil es in sehr einfacher, reduzierter Sprache und ohne Interpunktion abgefasst ist. Spannend wird dieser tierische Monolog dann aber nicht nur, weil Hokes Puma ein paar Bösewichten auf die Spur kommt, sondern vor allem deshalb, weil man sich in vielen der belauschten Gespräche wiedererkennt. Nur eben gespiegelt aus Raubtiersicht. Denn wie wir alle machen sich auch die ParkbesucherInnen im Roman ständig Gedanken über die Bedeutung und den Sinn ihres Lebens und driften dabei regelmäßig aus der Gegenwart ab. Diese von Philosophen wie Friedrich Nietzsche lange als Kennzeichen menschlicher Überlegenheit gepriesene Reflexionsfähigkeit wird bei Hoke nun radikal entzaubert, weil sie auf den im Hier und Jetzt verankerten Puma vollkommen unsinnig wirkt. Sind die Wanderer doch oft so sehr mit dem Nachgrübeln über ihre Lebensprobleme beschäftigt, dass sie ihre Umgebung und die akute Gefahr gar nicht wahrnehmen. Aus Raubtierperspektive ein unverzeihliches Ignoranzverhalten im Überlebenskampf, was bei Hoke dann gleich mehrfach ins Absurd-Komische kippt. Besonders dann, wenn die Ausflügler auch noch mit ihrem angeblichen Einfühlungsvermögen prahlen.
»Ich kann gut zuhören«, sagte der Mann. Und ich sehe, bei ihm ist eine Frau, die neben ihm wandert. Der Mann sagt, wirklich, ganz im Ernst, ich will dir zuhören. Du kannst mit mir über alles reden, über uns oder mich oder das Abendessen, über alles. Ich verspreche dir, ich höre bloß zu, ohne dich zu unterbrechen oder vorgefertigte Meinungen zu haben. Ich höre einfach, ich kann das.
Was für ein treffendes, irrwitziges Bild für unsere zwar dauerkommunizierende und psychologisch hochgetunte, aber doch so oft aneinander vorbeiredende Ego-Gesellschaft kurz vor dem Öko-Kollaps. Denn mal ehrlich, benehmen wir uns nicht alle gerade irgendwie so wie der Mann im Park? So sehr er auch beteuert, ein aufmerksamer Zuhörer zu sein, so rücksichtslos textet er doch seine Partnerin zu und übersieht dabei völlig die Gefahr eines Raubtiers in seinem Nacken. Es gibt in Hokes Puma-Protokoll mehrere solcher bizarr-komischen Szenen einer grundsätzlichen Kommunikationsstörung zwischen Tier und Mensch. Zumal auch umgekehrt alle Versuche des Berglöwen scheitern, sich als Rudelmitglied bei ein paar Obdachlosen anzudienen. Verstehen die Outlaws doch zum Beispiel gar nicht, dass ein vor ihnen abgelegter, angefressener Kojotenkadaver ein Freundschaftsbeweis des Pumas ist. Statt mit Dankbarkeit reagiert der Beschenkte darum, zur Überraschung des Raubtiers, mit panischer Wut.
Der junge Mann hat eine Flasche in der Hand und steht auf der anderen Seite von dem gefressenen Kojoten. Böse Katze! sagt er. Er wirft die Flasche und sie trifft mich an der Vordertatze. Ich kippe zur Seite und er läuft den Hügel rauf und guckt zu mir runter, um zu sehen, ob ich auch wirklich gehe.
Es sind solche verstörten Bemerkungen des Pumas, die sein Protokoll so tragisch komisch machen. Mit geradezu kindlich naivem Blick verfolgt er das in seinen Augen rätselhafte Treiben der Menschen und begreift einfach nicht deren Motivation. Und je länger man ihn lesend begleitet, desto mehr versteht man seine Ratlosigkeit. Als Raubtier aber kennt der Puma weder Wertung noch Moral. Das Urteil über das von ihm protokollierte Menschenverhalten wird von daher, und das ist sozusagen der Kniff von Hoeks Roman, an die Leserschaft ausgelagert, die naturgemäß einen Wissensvorsprung besitzt. Anders als der Puma weiß man als Leserin beispielsweise, wie verbrecherisch das Abfackeln eines obdachlosen Camps ist. Oder man ahnt, dass nicht unbedingt Tierliebe dahinter steckt, wenn eine esoterische Millionärstochter die Wildkatze schließlich adoptiert.
Sie streicht mir über den Rücken und erzählt mir von meinem charakteristischen Genickbiss. Ich fühle mich mehr als je zuvor wie ein Mensch, weil ich anfange, mich zu hassen.
Die Puma-Halterin hat dann zwar viel über ihr neues exotisches Haustier gelesen, die wichtigste Information aber blendet sie bezeichnenderweise aus. Nämlich jene, dass ein Raubtier niemals zahm werden kann, ohne seine Instinkte zu verleugnen. Entsprechend früh ahnt man, dass Hoeks großartige Tierparabel ohne Happy End bleiben muss, da sich auch hier einmal mehr der Mensch als das wahre Problemtier erweist. Zugegeben, keine neue Erkenntnis, aber eine, die man so originell in Raubtiersprache verpackt, noch nicht gelesen hat.
Das war Gisa Funk, die Henry Hoeks Roman Ganz wie ein Mensch gelesen hat. Aus dem amerikanischen Englisch von Stefan Kleiner, Eisele Verlag, 192 Seiten, 22 Euro. Der Schriftsteller Friedrich Arni, der in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, ist bekannt für seine Kriminalromane. Dass Friedrich Arni auch Lyriker ist und zugleich mit dem neuen Roman einen Gedichtband veröffentlicht hat, ist kaum beachtet worden. Stift heißt der Band, kurz und knapp. Unser Kritiker Nico Bleutke hat ihn gelesen.
Ein Haus in einer großen Stadt. Jemand ist allein in seinem Zimmer. Darin befinden sich nicht mehr als ein Tisch und ein Stuhl und ein Buch, in dem der Sprecher immer wieder liest und das ihn anregt, über sein Alleinsein nachzudenken.
Ich winke manchmal, weil ich's kann und nicht verlernen will. Ich winke lang, ich warte still auf nichts als auf die Gnade eines gottgegebenen Lichts.
Neben dem Warten ist es das Schweigen, das die Figur beschäftigt. Doch in ihrem Kopf laufen die Fragen hin und her. Von einer verteufelt gefälligen Stimme ist die Rede, aber genauso vom Herrn. Friedrich Arni holt die Lesenden direkt hinein in die Gedanken und Empfindungen seiner Figur, die ein ums andere Mal in die Erinnerung abdriftet. Und schnell zeigt sich, ein Zweifelnder spricht in Arnis neuem Gedichtband. Einer, der mit Gott und dem eigenen Glauben hadert und der zugleich nach Liebe sucht. Der sich selbst wahlweise als Reisender, als Diener oder als Laie in profanem Zuhause sieht. Der, zum Zeitpunkt des Schreibens 70 Jahre alt, einmal Teil einer Klostergemeinschaft gewesen ist, sich aber inzwischen von allen konfessionellen Glaubensformen losgesagt hat. Mit Arnis berühmtem Ermittler Tabor Süden hat er dabei wenig gemein. Als Skeptiker ist er aber eine typische Arni-Figur und ähnelt am ehesten seinem Kommissar Polonius Fischer, der in einem früheren Leben ein Mönch war. Die Mehrfachbedeutung des Titelwortes Stift dekliniert Arni konsequent durch. Mal spielt er auf die kirchliche Anstalt mitsamt den dazugehörenden Gebäuden an, mal auf Stift im Sinn von kleiner Junge. Dann wieder ist mit dem Wort der Lehrling gemeint, der von allen Menschen, die ihm begegnen, etwas lernen kann. Und natürlich das Schreibgerät, als Bild für den flüchtigen Ort der Sprache, das genauso auf die Tätigkeit des Sprechers verweist wie auf die Poetologie des Bandes.
Fern vom Stift ist keine Gegend. Schreibend erfinde ich die Stadt, Nachbarn, schneebedeckte Dächer, Stimmen im Hinterhof und eine Bar, in der Liebende geboren werden.
Vor dem Hintergrund der ständig wechselnden Gedanken verwundert es nicht, dass Gegenwart und Vergangenheit in den Gedichten nicht sauber getrennt sind, sondern sich stets aufs Neue überlagern. So bleibt beim Lesen oft angenehm offen, an welchem Ort und in welcher Zeit man sich gerade befindet. Derweil stapft der Sprechende durch den Schnee seiner Erinnerung, wie er es einmal nennt, beschäftigt sich mit dem Verhältnis zu seinem autoritären Vater, das eher einem Nichtverhältnis gleicht, und erforscht die Katakomben der Kindheit.
Wild wuchs die Blume meines Zorns. Ich war erst 7, später 12. Das Dorf, ein Dorn in meinem Herz. Es donnerte dagegen an, es galoppierte in mir tags und in den Träumen. Mir träumte, ich entkäme dem Gehege, und am Morgen wär ich wo.
Vom Zorn zum Dorn und von dagegen zum Gehege. Mithilfe solcher Ketten von Binnenreimen und Assonanzen hat Ani seine Gedichte gebaut. Ein Verfahren, das wie das Spiel mit Orten und Zeiten oder der Zeilensprung die Sinnbildung immer wieder produktiv verschiebt, auf Dauer aber etwas schematisch wirkt. Überhaupt hat der Band seine Stärken dort, wo Ani die widersprüchlichen Gedanken und Empfindungen seiner Figur auch in die Form des Sprechens einsenkt. Wo die Skepsis gegenüber Gott und der Welt nicht einfach behauptet wird, sondern in Paradoxien und Brüchen ihren Ausdruck findet.
Ich bin jetzt hier und bin doch nirgends. Ich bleib jetzt hier und bleib doch nirgends. Ich werd jetzt hier sein und doch nirgends. Nirgends. Bloß hier an diesem keinen Ort.
Nicht alle Gedichte haben diese schlanke Form und diese Kürze. Wenn der Sprecher etwa von seiner früheren Glaubensgemeinschaft berichtet, bekommen die Verse bisweilen etwas allzu Erzählerisches und verlieren sich in einer Art Plauderton. Zudem greift Ani in seinem, wie es heißt, Stottern und Buddeln nach Wörtern, die alle kapieren, immer wieder zu Wörtern, die allzu bekannt sind. Es mögen Fragen nach dem Muster »Was hab ich getan?« sein oder Formulierungen wie »gierige Stadt« und »uraltes Treiben«. Dazu kommt die recht unglückliche Entscheidung des Autors, des Verlags, dem Stiftzyklus einen ebenso langen Abschnitt aus Gelegenheitsgedichten anzufügen. Diese Verse haben kaum etwas mit dem ersten Teil des Buches zu tun und lösen das Versprechen ihrer Überschrift, das Biest nebenan, in keinster Weise ein. So halte man sich an den Titelzyklus und seine Widerspruchsverse, denn nur dort sind die wahren Biester zu finden.
Nico Bleutke-Wartke war das über den Band Der Stift. Von Theresa Präauer gibt es zwar in diesem Sommer keinen neuen Roman, was es aber gibt, ist ein Buch mit einer Rede, die sie anlässlich der Verleihung des Bremer Literaturpreises gehalten hat. In ihrer Rede »Wie man einen Apfel isst« erfährt man von einem Kind, das, so schreibt sie, zur Erfindung neigt. Im Zentrum des Textes aber steht nicht das Kind, sondern dessen Großvater, den dieses Kind aufmerksam dabei beobachtet, wie er einen Apfel isst. Ich habe Theresa Präauer gefragt, in dem Text gibt es zwei Blickrichtungen, den Blick nach innen, an den Ort, wo die Imagination stattfindet, und den Blick nach außen. Sind der Blick nach innen und nach außen bis heute zentral für Ihre Arbeit? Es ist ja Ihre eigene Geschichte, die Sie erzählen. Sie sind das Kind und der Großvater ist Ihr Großvater.
Ja, also danke, dass Sie diese zwei Blickrichtungen erwähnen, die für den Text relevant sind. Literatur hat für mich immer etwas mit Erinnerung und mit Beschreibung zu tun. Es wird beschrieben, ganz im Detail, wie der Großvater seinen Apfel geschnitten und gegessen hat. Und es wird auch berichtet, dass der das eben anders gemacht hat, als wir es heute tun. Er hat es nämlich mit einem Taschenmesser unternommen und den ganzen Apfel aufgegessen, bis auf den letzten Rest. Und dann gibt es einige Hinweise darauf, dass wir dieser sehr, sehr genau beschriebenen literarischen Erinnerung auch nicht nur trauen dürfen. Es gibt dann so einen Hinweis, so eine Spiegelung im Messer, das der Großvater an die Decke hält und da spiegelt er sich, aber nicht das Kind und nicht die Erzählerin und der Erzähler. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, im literarischen Sinne, wie mit literarischer Erinnerung vielleicht auch umzugehen ist. Trau dieser Erinnerung, aber trau ihr auch nicht. Der Erzähler, die Erzählerin ist nicht immer zuverlässig.
Dass hier eine Autorin spricht, die in jedem Satz ihre Worte genau abwägt, das spürt man sofort, das hat mir sehr gut gefallen. Sie schreiben etwa über den Großvater, dass ihm der Apfel mehr als Genuss ist, er ist ihm Nahrung, so schreiben sie. Eben weil der Großvater, und das versteht das Kind bereits in jungem Alter,
vor langer Zeit zu wenig zu essen gehabt hat. Das Überarbeiten des Textes und das Schreiben, in welchem Verhältnis stehen die?
Ja, ich bin eine Autorin, die Wort für Wort schreibt und Absatz für Absatz. Das ist zum Beispiel so ein leichter Tausch. Wir würden ja erwarten bei diesem Satz, der Apfel war für ihn nicht nur Nahrung, er war sogar Genuss, das noch viel Größere, dieser Luxus, der dann mit diesem Geschmack auch einhergeht. Und wenn man das austauscht, diese zwei Begriffe, dann wird daraus etwas, das ist so ganz leicht befremdlich, das lässt sich auch leicht überlesen, dieser Satz. Es steckt darin aber eine sehr harte und brutale Wahrheit. Und das ist das, was mich im Schreiben interessiert. Mit einer Erwartungshaltung zu spielen, auch wie ein Satz verlaufen könnte, das leicht zu variieren, und man muss das sehr genau lesen, und daraus zieht man vielleicht auch als Leserin und Leser dann den Genuss aus dieser genauen Lektüre. Das ist ein Lesen Wort für Wort auch.
Ja, es gibt in diesem Buch einen zweiten Text, auf den wir noch zu sprechen kommen sollten. Das ist eine Kurzgeschichte. In dieser Kurzgeschichte lesen wir den Satz: Monatelang trägt man Vorstellungen von Texten in Gedanken mit sich herum, doch es fehlt der erste Satz. Bevor nicht der Einstieg in einen Text gefunden ist, kann man mit der Arbeit nicht beginnen, kann die Arbeit nicht begonnen werden, so formulieren Sie es. Welche Bedeutung hat beim Schreiben der Zufall?
Ja, für diese Geschichte einen großen, und wir erfahren das dann auch im Verlauf der Geschichte. Und manchmal sind es auch ähnlich Klänge oder Anklänge von Worten, die dann vielleicht eine Geschichte in Gang setzen, oder Beobachtungen Alltägliches. All das spielt eine Rolle, und ich glaube, dass man als Autorin, mir geht es zumindest so, etwas sehr lang mit sich herumträgt. Mag es ein Stoff sein, mag es Sprache sein, die Idee vom nächsten Buch, aber es gibt diesen Einstieg nicht, und es braucht wahrscheinlich auch manchmal die Geduld neben der Arbeit und das genaue Hinhören und das Beobachten und das Offensein für diesen Zufall, um dann diesen Anfang zu finden. Und dieses Nachdenken über den Anfang führt mich in diesem Text auch dann zum Anfang.
Darüber schreiben Sie nichts im Text, aber trotzdem habe ich darüber nachgedacht, als ich diese beiden Texte in dem Buch gelesen habe. Sie haben bereits viele Bücher veröffentlicht. O Chimie zum Beispiel, Ihr letzter Roman Kochen im falschen Jahrhundert war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wie erleben Sie das Schreiben, wenn der Einstieg in den Text erstmal gefunden ist? Ist der Anfang am schwersten und danach geht es? Oder ist das bei jedem Buch unterschiedlich?
Doch, mir geht's so. Der Anfang ist das Schwerste. Das heißt doch nicht, dass der erste Satz oder die erste Seite von so einer großen Bedeutung ist. Es gibt ja auch in der Literaturwissenschaft so ein, wie soll ich sagen, so ein Beschwören des ersten Satzes. Für mich ist es für die Lektüre dann nicht so diese Ikone, der erste Satz. Es ist eher dieses vielleicht sogar loslassen können und in Fluss geraten für mich selbst, diesen Einstieg zu finden. Es kann dann auch sein, dass ich die ersten Seiten austausche, aber ich glaube, es geht um dieses dann dem Text oder sich Vertrauen bei aller Skepsis und allem, ja, Feilen am Text, dann doch in diesen Flow zu geraten, ja.
Theresa Präaus Band »Wie man einen Apfel isst« ist im Waldstein Verlag erschienen. Er hat 32 Seiten und kostet 12 Euro. Heute wäre einer der wichtigsten US-amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts 100 Jahre alt geworden. Hören wir ihn selbst.
What you try to do is isolate whatever it is you see in that other person, which is you. Everybody knows, for example, if you listen, every writer knows. If you listen to me or I listen to you, no matter what I may be describing, I'm describing myself.
James Baldwin war das, der sagte: Egal was ich beschreibe immer auch mich selbst. Auch wenn ich über andere Menschen schreibe, so schreibe ich doch über Dinge, die auch in mir sind. Morgen ab 23.05 Uhr senden wir eine lange Nacht über den Schriftsteller, Aktivisten und Bürgerrechtler. Realisiert haben die Sendung René Agiger, Max Bühnel und Andreas Roberts. Am Mikrofon im Büchermarkt war Nora Karches.